Psalm 85. Nee. Nee, haben wir zweimal gemacht. Psalm 86. Ein Gebet von David. Endlich mal wieder ein Psalm von David. Das sind mir die Liebsten. Ich finde es so schön, dass hier steht halt ein Gebet, obwohl es ein Lied ist. Ne? Von daher, aber wenn es einen Beter gibt, von dem ich am meisten gelernt habe, dann von König David seinen Gebeten in Psalm. So, und der Psalm heute ist echt machtvoll und okay, wieder sehr einfach von der Theologie her, aber sehr machtvoll und kraftvoll, weil im Grunde dort alle Aspekte angesprochen werden, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat, als sie gefragt haben, Herr, lehre uns beten. So, und dann hat Jesus dieses Vater unser gebetet, wo so drei Aspekte angesprochen werden, die im Gebet sind und die auch kommen, je reifer man wird. Das werde ich heute noch zeigen. Und zwar einmal die Bitte und das Flehen, ne? So, dann der Lobpreis und die Hoffnung und Zuversicht, so, und dann dieser Gottescharakter, so dieser klare Blick, du bist, wer du bist und was auch passiert, du hast es geplant und so läuft's auch, ne? So, und du bist das und du bist das und du bist groß und du bist mächtig und jedes Knie wird sich beugen, ne? So, und von daher lass uns das mal einen ganzen Psalm heute lesen. Ich werde heute nicht Vers für Vers gehen, weil, ja, wir im Grunde darüber schon geredet haben in den letzten Wochen. Also, Psalm 86, Vers 1, ein Gebet von David. Neige dein Ohr, o Herr, und erhöre mich, denn ich bin elend und arm, und ja, bewahre meine Seele, denn ich bin dir zugetan. Hilf du, mein Gott, deinem Knecht, der sich auf dich verlässt. Sei mir gnädig, o Herr, denn zu dir rufe ich alle Zeit. Erfreue die Seele deines Knechtes, denn zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Denn du, Herr, du bist gut und vergibst gern und du bist reich an Gnade für alle, die dich anrufen. Vernimm, o Herr, mein Gebet und achte auf die Stimme meines Flehens. Denn am Tag meiner Not rufe ich dich an, denn du erhörst mich. Dir, Herr, ist keiner gleich unter den Göttern und nichts gleicht deinen Werken. Alle Völker, die du gemacht hast, die werden kommen und vor dir anbeten, o Herr, und deinen Namen Ehre geben. Denn du bist groß und du tust Wunder, du bist Gott, du allein. Aber weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Denn ich will dich preisen, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen, und deinen Namen will ich Ehre erweisen auf ewig. Denn deine Gnade, die ist groß über mir, und du hast meine Seele errettet aus den Tiefen des Totenreichs. O Gott, es sind Vermessene gegen mich aufgestanden und eine Rotte von Gewalttätigen tracht mir nach meinem Leben. Ja, sie haben dich nicht vor Augen. Du aber, Herr, du bist ein barmherziger und ein gnädiger Gott und langsam zum Zorn und von so großer Gnade und so großer Treue. Also wende dich zu mir, sei mir gnädig. Ja, verleih deinem Knecht deine Stärke und hilf dem Sohn deiner Magd. Tu an mir ein Zeichen zum Guten, damit meine Hasser es zu ihrer Beschämung sehen, dass du, Herr, mir geholfen und mich getröstet hast. Das ist ein toller Psalm. David ist hier mal wieder in irgendeiner Klemme und bedrückt und hat zu kämpfen und hat seine Nöte und Sorgen gerade so und es kommt dagegen nicht an. Es ist einfach zu viel. Ne? So, dass er zu dem Punkt kommt, ich bin elend und arm. Ja. Und nicht kraftvoll und siegreich und stark und reich, sondern Herr, ich bin an meinen Grenzen, ich bin nichts, ich kann gerade nichts tun. Und ich weiß auch nicht, woher ich es nehmen soll. Wenn du arm bist und du willst gerecht leben und nicht irgendjemand ausrauben, aber ne, dann woher willst du es nehmen? Woher willst du reich werden? Ne? So, da kannst du nur auf Gottes Gnade vertrauen oder dass dir Türen aufgehen, damit du Geld verdienst. Ne? Aber so ist es auch im Geistlichen. So ein, wir kennen das alle. Manchmal gibt es Zeiten, da sind wir einfach arm. Und wir können nichts anbieten gegen den Feind, gegen unser Fleisch, für Gott. Manchmal bist du einfach an einem Punkt, wo du sagst, ich will das alles und ich will Gerechtigkeit und ich will richtig und fest sein, aber ich kann nicht. Woher soll ich es jetzt nehmen? Ich finde es nicht. Ich finde es nicht in meiner Bibel, ich finde es nicht in meinen Gedanken, ich finde es nicht bei meinem Nachbarn, bei meinem Nächsten, bei dem ich mir vielleicht Rat hole oder Trost, ich finde es nirgendwo. Ne? Ich bin einfach hier elend und arm. Und so in der Situation ist er gerade hier und das kennen wir alle. Ne? Und es ist gut, zu bitten und zu flehen und uns richtig auszukotzen vor Gott. Ja. Wir haben alle Feinde. Und ich bin dankbar für die Tage, wo ich nicht zu kämpfen habe, wo ich mich nicht beschwere, wo ich echt dankbar bin, nichts vermisse, ne, wo ich gütig und fröhlich bin und barmherzig mit meiner Familie, mit meinen Nächsten, ne, mit mir selbst. Tage, die einfach wie ein Geschenk sind, ne? Wo ich mich reich fühle, aber auf den Gesamtblick sind das eher seltene Tage. Weil meistens habe ich doch irgendwie irgendeinen Kampf, irgendeine Last, die schwer ist. Und ich möchte das vorlesen, und zwar aus, ich hoffe, das ist jetzt das Richtige. Was wollte ich denn hier lesen? Gar nichts. So, aus Philipper 4 wollte ich was lesen. Und wir kennen alle die Stelle, aber das ist wichtig, weil auch die lehrt uns das Gebet. Ja, und das ist interessant halt, weiß, habe ich schon öfters gesagt, aber das ist die einzigste Sache, nach denen die Jünger je gefragt haben, lehre mich. Ja. Weil das Gebet ist es, was im Endeffekt alles entscheidet. Unser Gebetsleben offenbart doch sehr viel. Offenbart, wie reif wir sind oder wo wir gerade stehen, ja, wie viel Gottesfurcht wir haben. Und wenn es eine Sache gibt, in der ein Jünger Jesu wirklich wachsen sollte, mit Anstrengung und mit Kraft und mit Power und Selbstdisziplin und mit Aggression, dann ist es im Gebet Tiefe zu kriegen. Ja. Denn ohne das fehlt der Grund. Und ohne Grund bricht unser starkes religiöses Glaubensleben ein, wenn es schwer wird. Oder es nicht nach unserer Nase geht. Ja. Und Paulus schreibt hier zu den Philippern in Kapitel 4, Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Und das ist ja irrsinnig, weil warum soll ich mich freuen, wenn es gerade schwer ist? Warum soll ich mich freuen, wenn es nicht gerade so läuft, wie es läuft? Warum soll ich mich freuen, wenn ich mit einem ernsten Herzen und einem treuen Herzen zu meinem Schöpfer komme, als allererstes und sage, Herr, ich brauche Antwort. Ne? David ist hier in einer Situation heute, wo er einfach keinen Plan hat, was Gott will. Und Gott es auch ihm nicht offenbart. Ne? Herr, soll ich Ja sagen? Soll ich Nein sagen? Ja, wird diesen Schritt, den ich tue, oder das Ereignis, das denn kommt, für was ich mich entscheide, wird das mein Leben zur Hölle machen oder wird es ein Segen sein? Herr, soll ich reich sein oder soll ich akzeptieren, arm zu sein? Herr, kriege ich Ansehen von den Menschen und werde vielleicht berühmt oder so für deinen Namen? Oder bin ich zu stolz und es ist besser, still zu sein, im Hintergrund zu bleiben und Demut zu lernen? Und damit zufrieden zu werden. Herr, was willst du? Was soll ich tun? Ne? Das ist dieser Kampf. Und da zieht es uns ins Gebet. Und meistens sind das die einfachen Sachen, die doch am schwersten zu ertragen sind, weil das die Bereiche sind, wo Gott schweigt, die uns richtig fertig machen manchmal und leben. Ne? Wo du richtig elend wirst, weil du keine Perspektive kriegst. Ne? Es ist, als ob Gott dich in die Stadtbahn beruft und du stehst da und willst losrennen, voller Eifer und Zuversicht, aber Gott knallt nicht. Ne? Und dir kommt dieses Warten auf den Start so ewig vor, dass du entweder voller Übereifer anfängst loszurennen, ne? Oder frustriert bist und müde wirst und nicht mehr drauf achtest, wenn es denn wirklich knallt. Ja. Und hier ist halt die Sache, da müssen wir lernen, auf Gott zu hören. Und dieses freut euch alle Zeit, ist was super Entscheidendes. Das bedeutet nicht, dass ich geschlagen werde und innerlich ein Glücksgefühl dabei empfinde. So, ne? Manche Christen legen das so aus, ich finde das pervers, ne? Und total bescheuert. So, ne? Oder wenn dich jemand beraubt oder dich bedroht oder deine Familie bedroht, so ein, dass du da bist, oh ja, ich bin Christ, so für den Herrn, beklau mich. Hier komm, ich gebe dir auch noch, hier habe ich noch was versteckt, so hast du noch meinen Zehner, so ein. Ne, sondern diese Freude ist eine andere. Und es ist eine Freude, die wir heute hoffentlich, wenn ich mal dazu komme, sehen. Eine Freude, die ein viel ein ganz anderes Gewicht hat als irgendwelche Gefühle oder irgendwelche Lösungen so ein, oder irgendwelche Illusionen. Ne? Freut euch im Herrn alle Zeit, sage ich euch, freut euch. Und jetzt erklärt er, was das ist. Eure Sanftmut lasst allen Menschen erfahren. Der Herr ist nah. Also sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst euch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ne? Und ich möchte Folgendes machen bei dem Psalm jetzt. Und ich sag gleich noch, warum ich das gerade vorgelesen habe. Ich habe das heute alles mal unterstrichen. Einmal David seine Bitten und Flehen. Dann seine Zuversicht auf Gottes Hilfe und den Lobpreis, den er Gott dadurch gibt. Ne? Und seine Gottesfurcht, dieser Gottescharakter, der rauskommt, so weil er einfach weiß, wer Gott ist. Ne? Und ich will mal anfangen und lese jetzt mal das Bitten und Flehen. Also versuche nicht mitzulesen, weil dann kriegst du verpasst es. So ein Neige dein Ohr, o Herr, und erhöre mich. Hilf du, mein Gott. Sei mir gnädig und erfreue die Seele deines Knechtes. Vernimm, o Herr, mein Gebet und achte auf die Stimme meines Flehens. Ja, weise mir, Herr, deinen Weg und richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Und wende dich zu mir und sei mir gnädig, verleih deinem Knecht deine Stärke und hilf dem Sohn deiner Magd. Tu an mir ein Zeichen zum Guten, damit meine Hasser es zu ihrer Beschämung sehen. Er kommt und sagt im Grunde genau das, was wir auch sagen, ne, in seinem Gebet. So ein, neige dein Ohr zu mir mit unseren Worten, Herr, guck auf mich so, Herr, ignoriere mich nicht. Rede, antworte, steh auf, tue, bitte vergib mir, sei mir gnädig. Ja, ich weiß, ich bin gerade nichts und kann auch nicht viel geben, sondern aber sei du präsent in meinem Leben. Herr, beschütze mich. Herr, rette mich aus dieser Situation. Herr, gib mir eine Antwort. So, leite mir den Weg und zeig mir den Weg. Ne? So, das sind Gebete, die wir alle immer wieder tun. Ne? Aber da kommt dann der Punkt der Reife. Ne? Denn wir wissen das von Johannes, der hat im 1. Johannes so diese geistliche Reife beschrieben. Ne? Vom Kind zuerst, das im Glauben kommt und dann wächst, zum jungen Mann, ne? Der stark ist und kämpft, bis zum Vater, ne? Der dann eigene Kinder hat im Geist und weise wird. Ne? Und weißt du, und ich habe gemerkt heute beim Lesen hier, als ich das so rausgestrichen habe, so, ja, da endet aber oft mein Gebet. Ich komme und ich heule und ich weine und ich bekenne meine Kraftlosigkeit und Verzweiflung dort. Vielleicht auch meine Gier oder meine Sorgen oder mein Stolz oder was auch immer. Erkenne auch, dass ich keinen Plan habe, was ich da sagen soll oder tun soll, weil ich keine Weisheit habe und keine Erkenntnis. Tue Buße und bitte um Gnade und dass es wieder sauber weitergeht und was auch immer. Ne? Und oft mache ich dann Amen und gehe. Und das ist eben das, was Paulus zu den Philippern sagen wollte, euer Bitten und Flehen lasst aber in Danksagung passieren. Ne? Und in charismatischen Szenen wird das manchmal missbraucht, ne? Die dann sagen, ja danke Herr für den Porsche und Und danke, Herr, dass du, dass mein Wille dein Wille ist. Und danke, Herr, dass du mich reich machen wirst. Danke, Herr, dass meine Ehe glücklich wird, so und ohne Probleme. Danke, Herr, dass ich mit meiner Frau nie wieder streiten muss, weil du ja gesagt hast zur Ehe. Danke, Herr, so, Herr, ich befehle dir das an und Herr, ich befehle dir das an. Ich preise dich, Herr, danke, Herr. So, ne? So ein habe ich hier oft gehört und gesehen bei manchen Christen. Das ist so traurig. Und eigentlich so lästerhaft. Ne? So ein, ich habe mal einen hier zusammenschnauzen sehen, so einen Christen, einen Christ den anderen, ne, und der war voller Wut und Zorn und hat beleidigt und war unrecht auch so in seinem Reden und seinem Denken dazu unrecht gerichtet, ne, und seine Schuld überhaupt nicht bekannt und war fertig und sagt, ja danke Herr, ich bin voller Geist, dank dir, dass ich voller Geist bin, ne? Und ich habe die Szene nur anguckt und dachte, also der Geist ist nicht von Gott, ne? So, und das ist nicht Gottes Geist. So, ne? Aber ein Bitten und ein Flehen in Dankbarkeit bedeutet, dass man Gott vertraut, sagt Paulus. Dass man zu ihm kommt und einen Frieden bekommt, der den Verstand übersteigt. So, dass man eine Gottesfurcht wächst. Johannes hat gesagt im ersten Johannesbrief 2, Vers 12, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünde vergeben sind, um seines Namens willen. Und ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und dann macht er nochmal, ich schreibe euch, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Und ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr in dem Bösen überwunden habt. Und ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ja. So, und das merkst du an deinem Gebetleben, wo du stehst, ne, und welche Reife. So, das Kind, der Mensch kommt zum Glauben und freut sich an Christus, erkennt Christus erstmal. Seine Erlösung, seine Rettung, dass er geliebt wird, er erkennt den Vater, ne? So, und dass er einen Papa hat im Himmel, jemand, der für ihn sorgt und ihn lehrt und Ordnung in ein Leben bringt, ne? Die sicher ist und gut. Jemand, der beschützt. So, und dann reift man mehr und mehr und verträgt immer mehr Fleisch, ne? Und man lernt, Christus ähnlicher zu werden, ne? Auf einmal wird man stark durch Christus. Und auf einmal lernt man sich selbst mehr und mehr zu kontrollieren, das Böse zu überwinden mit Guten, ne? Und sich nicht beherrschen zu lassen. So ein, und dann reift man mehr und mehr und irgendwann ist man mit Gottesfurcht so gewachsen, dass eigentlich nur noch eins bleibt, weil er wiederholt das zweimal, ist immer das Gleiche. Und ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und das Ende dieser geistlichen Reifestufe, die wir unten erreichen können in dieser Welt, ist, dass man einfach erkennt, Gott, du bist schon immer der Gleiche. Und ich hatte schon so viele Sorgen, so viele Probleme, so viele Sünden, so viele Nöte, so viele Begierden, so viele Menschen, die mich verletzt haben, so oft, dass ich jemanden verletzt habe. Ja, so oft, dass ich Fragen vor dir stand, du hast nicht geantwortet, so oft, dass ich meine Träume, du mir nicht erfüllt hast, sondern mir Sachen gegeben hast, die mir viel zu schwer vorkamen, immer und immer wieder mein Leben lang mit dir. So, aber im Endeffekt wirst du auch das genauso lösen. Also bin ich ruhig und ertrag's. Und laufe einfach ruhig weiter, ohne mir Platte zu machen. Das ist diese Freude. Das ist Gottvertrauen, nennt man das. Oder Gottesfurcht. Eine Reife in der Gottesfurcht, wo man einfach nur erkennt, Gott, du bist Schöpfer. Und alles läuft zum Guten. Da möchte ich hin. Das ist der Bereich so, wo ich sein will. Ne? Wo man einfach zu einem Punkt kommt, wo man merkt, so, wo man sein Leben im Griff hat und das genießt, das Gute. Ne? Und wo man einfach nur noch Dank erfüllt ist, zufrieden ist mit Gott. Wo man einfach ihn machen lässt und ihn kämpfen lässt. Und alle drei Sachen sind wichtig. Einmal das Ich mit mir vor Gott komme, ganz ehrlich und echt. Aber dann ist halt die zweite Sache noch, die in seinem Gebet mit einfließt. Und das ist immer wechselweise. Es ist einmal seine Bitte oder sein Flehen, ne? Dann kommt der Lobpreis und danach kommt Gottes Charakter und seine Gottes Größe, ne? Herrlichkeit. So, und dann fängt es wieder an. Eine Bitte und dann kommt wieder der Lobpreis und der Dank und dann kommt wieder dieser Gottescharakter durch. Ne? So, und wenn ich jetzt, und jetzt lese ich mal den Lobpreis vor nach und nach. Erstmal die Selbsterkenntnis. Ich bin elend und arm. Dein Knecht, der sich auf dich verlässt. Denn zu dir rufe ich alle Zeit. Denn zu dir, Herr, da erhebe ich meine Seele. Am Tag meiner Not, ja, da rufe ich dich an, denn du erhörst mich, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Ich will dich preisen, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen und deinen Namen Ehre erweisen auf ewig. Ja, dass du, Herr, mir geholfen und mich getröstet hast. So ein, das ist ein Glaube, der da drin ist. Das ist Lobpreis, wahrer Lobpreis. So, Lobpreis ist nicht, dass ich komme und schöne Gefühle mache und das schön musikalisch unterstütze oder sonst was, mit tollen Worten, sondern ein Lobpreis bedeutet nur, dass man jemanden preist, jemanden ehrt, jemanden dankt, jemanden einfach einen Orden gibt oder ein Schild, gucke, das hat er alles gemacht, das wirst du alles machen. So ein toller, so ein, ne? Das ist Lobpreis. So ein, und hier kommt David, und auf einer Seite hat er keinen Glauben, ist elend und arm und verzweifelt und hat Angst. Und ist bedrückt und bedrängt und fühlt sich allein und niemand kann helfen. Auf der anderen Seite kommt dann immer eine Wechselwirkung. Ja, aber du, Herr, so ein, du wirst mich da durchtragen. Du wirst mich da retten. Du wirst mich nicht verlassen. Ja, weil ich zu dir rufe, jederzeit. Und du mich erhörst. Und du mich in der Wahrheit wandeln lässt. Und das ist so diese, das, was na, Johannes gesagt hat zu dem jungen Mann im Glauben. Ne? Du siehst nun nicht nur noch dich in der Gnade und geliebt und gerettet, sondern du kommst zu einem Punkt, wo du anfängst, auch die Kraft anzunehmen, die da ist. Und deinen Sieg, auch wenn du gerade nicht siehst. Ne? So stark zu sein, dich auf Gott zu konzentrieren, ihn machen zu lassen, so ein von ihm Kraft zu empfangen und zu verlangen, so ein, dich zu investieren und zu kämpfen, ne? So nicht nur deine kleine Welt, sondern dann kommen viele kleine Welten dazu, um die dich kümmerst und für die du kämpfst, ne? Und das ist was Wunderbares. Lobpreis ist was Herrliches, ne? So, aber dann kommt diese dritte Reifestufe im Geistlichen und das ist halt die Anbetung Gottes. Unabhängig davon, ob er irgendwas macht oder nicht macht. So, unabhängig von diesen Kämpfen, die wir die ganze Zeit haben und diese Anfechtung, dieses Unwissen, diese schwere Last zum Teil, so unabhängig davon, einfach immer wieder diesen großartigen Gott zu sehen und ihn dafür einfach nur zu loben. Und das macht David hier folgendermaßen. Denn du, Herr, du bist gut und du vergibst gern. Und du bist reich an Gnade für alle, die dich anrufen. Ja, dir, Herr, ist keiner gleich unter den Göttern und nichts gleich deinem Werk. Alle Völker, die du gemacht hast, die werden kommen und vor dir anbeten, o Herr. Ja, und deinen Namen Ehre geben. Denn du bist groß und du tust Wunder und du bist Gott, du allein. Denn deine Gnade, die ist groß über mir und du hast meine Seele errettet aus dem Tiefen des Totenreichs. Du aber, Herr, bist ein barmherziger und ein gnädiger Gott und langsam zum Zorn und von großer Gnade und von Treue. Und das nenne ich mal die Dreieinigkeit im Gebet. So, und das macht einen riesen Unterschied, sich darauf zu konzentrieren, auch was gut läuft. Und selbst wenn man es nicht hinkriegt, was gut läuft oder dass es besser wird oder dass Gott retten kann oder dass Gott Weisheit und Erkenntnis hat für jede Situation, auch wenn er sie gerade nicht preisgibt, tut es gut dran, sich zu erinnern, so wer Gott eigentlich ist. Ist wichtig zu lernen. Die Gottesfurcht. Und das Gebet zeigt das Maß an Gottesfurcht. das ich habe. Und Gottesfurcht ist was Wunderbares. Ne? Einer hier, wir wissen alle wer, ich will aber den Namen hier nicht sagen, so ein, definiert das ja immer mit Angst. Ne? Furcht, das ist Gottes Angst, Angst vor Bestrafung, Angst nicht gefallen, zu gefallen, ne? Sondern aber die Gottesfurcht, sagt die Bibel, ist was ganz anderes. Und ich habe heute Sprüche mir durchgelesen, hatte irgendwie Lust drauf und habe ein bisschen was zur Gottesfurcht gefunden, weil da steht echt viel drin, ne? Weil das ja am Ende die Summe, der Anfang und das Durch von Weisheit und Kenntnis ist. Sprüche 3, 5 bis 8. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht hier verdattelt. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ja, erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Und halte dich nicht selbst für weise, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine Erquickung. Und 4, Vers 18. Mein Sohn.
4, Vers 18?
Oh, das war jetzt Vers 20, den ich gelesen habe. Vers 18, ja. Aber der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts, der immer heller leuchtet, bis zum vollen Tag. Der Weg der Gottlosen ist dichte Finsternis, und sie wissen nicht, worüber sie straucheln. Mein Sohn, achte auf meine Worte, ja, und neig dein Ohr zu meiner Rede. Lass sie nie von deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innersten deines Herzens, denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leib. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Tu hinweg von dir die Falschheit des Mundes und vertrete Reden sein fern von dir. Lass deine Augen gerade ausschauen und deine Blicke auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Mache die Bahn für deinen Fuß gerade und alle deine Wege seien bestimmt. Weiche weder zur Rechten ab, noch zur Linken und halte deinen Fuß vom Bösen fern. Ja, das war jetzt ein Fehl. So, Sprüche 18 habe ich noch. Und das ist eigentlich der Hauptvers für mich für die Gottesfurcht. Vers 18, 10 und 11. Weil wir haben das hier im Psalm auch gelesen, in Vers 11, weise mir Herr deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit und richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Und im Sprüche 18, Vers 10 steht, der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Der Besitz des Reichen ist für ihn eine feste Stadt und wie eine hohe Mauer in seiner Einbildung. Ne? Wir lesen es auch immer wieder in deinem Namen. Ne? Die Furcht, ich will deinen Namen fürchten. Ne? Ehrfurcht haben. Und es ist halt schön, was hier steht, so was diese Furcht ist, was der Name des Herrn überhaupt bedeutet. Die Gottesfurcht ist ein Schutzwall, ne? Gibt uns Sicherheit. Und wenn wir uns Gott nähern und dort Schutz suchen, dann haben wir auch diese Ruhe, die wir brauchen, egal was für ein Feind da tobt. Ne? Und der letzte Vers ist Sprüche 14, Vers 26. Den würde ich gerne auch noch lesen, weil der viel mehr sagt. In der Furcht des Herrn liegt starkes Vertrauen und er wird auch seinen Kindern eine Zuflucht sein. Und die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Man meidet durch sie die Fallstricke des Todes. Also die Furcht des Herrn, die Gottesfurcht, definiert, ich weiß nicht, wer hat das hier geschrieben, Salomo vielleicht, definiert Zwei Sachen kommen daraus. Einmal ist Gottesfurcht ein starkes Vertrauen zum Schöpfer selber. Ja, und Gottesfurcht ist die Quelle des Lebens. Wir haben das vorhin gesungen. So ein, was haben wir gesungen?
Wenn du Durst hast.
Ne? So ein wenn du satt werden möchtest, dann versuche satt zu werden in der Gottesfurcht. Ich habe das jetzt nicht rausgesucht, weil ich wollte euch auch nicht nerven und ich habe das in der letzten Predigt schon gesagt, aber weil ich gerade durch Sprüche lese so. Und das fand ich interessant, weil ich habe immer nur diesen einen Vers im Kopf gehabt, halt so ein vom Prediger und die Summe von Weisheit und Erkenntnis ist Gottesfurcht und halte seine Gebote. Ja. Und das aber in Sprüchen halt steht so und der Anfang von allem ist die Gottesfurcht. Und das dann woanders steht und die Gottesfurcht zieht sich alle Zeit durch oder so ähnlich. Habe ich jetzt nicht mehr wörtlich. Wenn du willst, kann ich es nochmal aufnehmen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Genau. So, aber das im Endeffekt ist alles verbunden mit dieser Furcht Gottes, ja, dieser Ehrfurcht mit Gott. Auch die Reifestufen definieren diese Ehrfurcht vor Gott. Ne, und ich bin froh, dass diese Furcht Gottes nicht Angst ist, sondern dass die Bibel uns sagt, was es ist. Ne, dass wir einfach mehr und mehr zulassen, zu akzeptieren, dass Gott wirklich weiß, was am besten ist. Und wir ihn einfach machen lassen, ohne uns da irgendwie gegen zu quälen. So. Aber da benötigt es halt einiges. Ne? Und man muss sich in der Gottesfurcht halt üben. Ne? In meinen Augen ist die Gottesfurcht auch Heiligung. So, weil wenn ich wirklich anerkenne, wer Gott ist, tue ich auch seinen Willen. Mir fällt es auch leichter, weil ich gelernt habe, dass es gut ist, so zu sein wie Gott. Ne? So zu entscheiden wie er, so zu denken wie er. So. Von daher, wenn wir beten, dann lass uns darauf achten, dass klar, wir nicht zu kurz kommen mit unseren Anliegen, weil auch wenn es man könnte sich auch entspannen und zurücksetzen und sagen, ja, ich brauche auch gar nicht zu bitten oder zu flehen, weil Gott weiß eh, was ich brauche und wie es mir geht und wird es dann schon machen. Ja. Aber das Problem dabei ist halt nur, ja, das stimmt, so, aber trotzdem ist es Torheit, weil man nicht laut miterlebt, was Gott eigentlich gerade macht und wie man selber tickt. Ja. So. Und man verpasst eigentlich das, was einem wirklich Kraft und Frieden gibt. Weil nur Danke zu sagen, nach jedem Bitte, die ich tue, das gibt mir keinen Frieden. Das wird mir auch irgendwann zu langweilig. Sondern den Dank haben wir hier gesehen. Diese Freude, die den Verstand übersteigt. Und du siehst das bei allen Psalmen, wenn es darum geht, dass jemand kommt in Not. Du kommst mit deiner Not und auf einmal erinnert dich der Heilige Geist aber dran, so ein was Gutes ist und was Gott Gutes macht und immer gemacht hat, dass er immer treu war. Und auf einmal kommt dein Gebet und du siehst doch Gottes Größe und auf einmal am Ende wird diese große Not, die dich so übermannt hat, wo du elend und arm warst, wird durch den Heiligen Geist so gelenkt, dass du im Endeffekt oft, nicht immer, so einen großen Gott siehst und große Möglichkeiten und dass ihm alles möglich wird und auf einmal kommst du zur Ruhe. Du kommst einen Frieden rein, den du vorher nicht hattest, nur darüber nachzudenken, wie du deine Probleme lösen kannst oder deine Wünsche erfüllen kannst. Oder wie deine Ängste wegdenkst. So. Jemand, und das habe ich im letzten Jahr gelernt, ich muss laut beten. Ich muss mich hören beim Beten. Da schlafe ich auch nicht ein. Und ich bekomme ganz neue Erkenntnisse. Das hilft wirklich, sich selber zu hören beim Beten. So, ne? Ich meine, ich höre mich auch, wenn ich im Kopf bete, ist klar, aber dann das kommen so viele andere Gedanken und irgendwie ist es weg. So, ne? Es tut gut, es laut zu machen. Vielleicht war deswegen David auch so viel an der Klampfe. Ne? So, Weil wenn du singst, bist du laut und hörst dich. Aber wenn du jemand bist, der halt sagt so, ja, Gott weiß, was ich brauche und ich komme und bringe ihm meine Nöte und meine Sorgen und meine Bitten, auch für das Gute in ihm Sohn und für Kraft von ihm Sohn, und dann gehst du deinen Weg weiter, ist so schade. Im Endeffekt verpasst du eigentlich das, worum es eigentlich wirklich geht. Ja, ich danke, dass du immer da bist und dass du groß und mächtig bist. Und du bist der, der über allen steht. Nichts ist größer als du. Und von daher bringen wir dir unsere Berge, so die uns so unüberwindbar sind, ja, und die wir nicht versetzen können. Ja, wo wir wie besessen Stein für Stein irgendwie über Angers hinschleppen und doch nicht fertig werden, ja, weil es einfach zu viele Steine sind. Und wir wollen zu dir kommen in Ruhe und in Stille und ja, sehen, wie du Berge versetzt. Ja. Wie du uns zum Glauben stärkst, so in dem Moment, wo wir es brauchen. Und ja, lass uns in dieser Ehrfurcht wachsen, in dieser Liebe zu dir, die einfach alles übersteigt. Und zeig du uns deine Größe immer und immer wieder. Ja, mein schlimmster Feind bin ich. Und Satan weiß, wie er mich benutzen kann, um das alte Ich rauszuholen. Und ja, um mich in Sorgen und Zweifel zu bringen, um meine Gedanken so schräg und krumm zu machen, dass ich überhaupt keine Hoffnung mehr sehe und überhaupt keine Kraft mehr suche. Ja, und deswegen wollen wir zu dir kommen, immer wieder. Weil du ordnest unsere Gedanken und bringst es an den richtigen Punkt. Ja. Ich danke dir dafür, dass wir so einfach zu dir kommen dürfen. Dass wir dir viel näher sein können, als es David jemals war. Trotz seiner Liebe zu dir. Und seinem Glauben und seinen Erkenntnissen und seiner Weisheit. Ich danke dir, dass du in uns wohnst und ja, du auch nicht weggehst. Und du siehst unsere Sorgen hier in unserem Raum gerade. Unsere Nöte, unsere Zweifel, unser Frustriertsein über diesen Alltag, über das, was klappt und nicht klappt. Du siehst auch, wie hilflos wir sind, und ich fühle mich so oft elend und arm. Und bin einfach am Punkt, wo ich sage, ich gebe auf, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich weiß auch nicht, wie ich anders irgendwas machen sollte. Und ich danke dir dafür, dass du mich dann immer wieder zu dir treibst und ja, mir sagst so, dass ich auch nichts machen kann. Ja, aber dass du machst. Ja. Bitte lass das Böse weg von uns, so dass ja, keine Lügen in uns wachsen, sondern die Wahrheit. Und mach uns fähig, so das Richtige zu tun. Ja, ja, danke, dass du da bist. Amen.